Im Zuge der Französischen Revolution strichen die Franzosen 1791 die Strafbarkeit von Homosexualität aus dem Strafgesetzbuch. Und auch in den später von Napoleon besetzten deutschen Gebieten, also auch in Bayern, wurden entsprechende Paragraphen wie der aus der Gesetzgebung Karls des V. entfernt. Doch diese Liberalisierung war nur von kurzer Dauer. Nach der endgültigen Niederlage Napoleons wurden die alten Gesetze in Frankreich und Deutschland wieder eingeführt. So auch die Paragraphen 1069 und 1070 des allgemeinen Landrechts im Königreich Preußen.
Sodomiterei und andere dergleichen unnatürliche Sünden, welche wegen ihrer Abscheulichkeit hier nicht genannt werden können, erfordern eine gänzliche Vertilgung des Andenkens. Es soll daher ein solcher Verbrecher, nachdem er ein- oder mehrjährige Zuchthausstrafe mit ausgestanden hat, aus dem Orte seines Aufenthalts, wo sein Laster bekannt geworden ist, auf immer verbannt werden.
Erneut wurden homosexuelle Männer der allgemeinen Hetze ausgeliefert und mussten ihre Gefühle verheimlichen. Es gab zwar immer noch libertäre Inseln wie das weltoffene Hamburg, wo die Verfolgung Homosexueller nicht so streng gesehen wurde. Doch als Otto von Bismarck 1871 das Deutsche Kaiserreich schuf, war es ihm ein besonderes Anliegen, Homosexualität unter Strafe zu stellen. Entstanden ist dabei der 175er, ein später zum diskriminierenden Kürzel gewordener Paragraph gegen Homosexuelle, der am 1. Januar 1872 in Kraft trat. Er lautet:
Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
Das kaiserliche Österreich ging noch ein Stück weiter. Hier gerieten auch homosexuelle Frauen ins Visier der Sittenwächter. Was war an dieser sexuellen Orientierung so bedrohlich, dass alle europäischen Nationen sie mit jahrelangen Gefängnisstrafen, Arbeitslager und gesellschaftlicher Ächtung verfolgten? Wolfgang Theiß sieht einen Grund hierfür in der Überbetonung nationaler Stärke und gegenseitigem Imponiergehabe, wie es unter den Staaten des 19. Jahrhunderts üblich wurde.
Man hatte Angst vor Dekadenz, vor Verweichlichung, vor Auflösungserscheinung. All das, was man ja mit Hingabe verbindet, Auflösung und so weiter, ist natürlich für einen Nationalstaat, der stark nach außen und nach innen sein muss, höchst verwerflich.
Hinzu kam, Homosexualität wurde im 19. Jahrhundert europaweit nicht nur als Delikt, sondern zunehmend auch als eine Art ansteckender Seuche betrachtet oder als behandlungswürdige seelische Störung, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. So listete die 1948 gegründete Weltgesundheitsorganisation Homosexualität als psychische Erkrankung auf und im International Classification of Diseases, einem international verbindlichen Standardhandbuch für Psychiater zur Klassifizierung seelischer Defekte, wurde Homosexualität noch bis 1992 als Krankheit geführt. Gleichgeschlechtlich Liebende wurden nicht nur zu Verbrechern, sondern auch als Keimherde des ansonsten gesunden Volkskörpers deklariert. Der Historiker Jürgen Müller erklärt:
Ganz zentral war die Vorstellung, dass man zur Homosexualität verführt werden kann. Ein Verführer bringt einen anderen Mann zu homosexuellen Handlungen, die begeht er mehrere Male und wird dann süchtig und wird zum Homosexuellen. Ganz verkürzte, ganz krude Vorstellung, die aber in der Gesellschaft manifestiert war. Die Vorstellung, dass man meinetwegen durch harte Arbeit, durch strenge Disziplin von Homosexualität geheilt wird.
Die besondere Härte dieser Praxis wird in der wohl bekanntesten homosexuellen Affäre der Neuzeit deutlich, einer Liebesbeziehung des englisch-irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Der 40-jährige Familienvater und scharfzüngige Autor des Romans Das Bildnis des Dorian Gray hatte eine heftige Affäre mit dem 16 Jahre jüngeren Lord Alfred Douglas. Dessen Vater, ein cholerischer und gewaltverliebter Angehöriger des britischen Adels, ließ keine Gelegenheit aus, Oscar Wilde öffentlich zu beschimpfen und zu denunzieren. Als der Schriftsteller ihn daraufhin im Jahr 1895 verklagte, nahm das Unheil seinen Lauf. denn Oscar Wilde mutierte vom Kläger zum Beklagten, als im Lauf des Gerichtsverfahrens seine Beziehung zu männlichen Prostituierten zur Sprache kam. Er wurde zu 2 Jahren Zuchthaus mit schwerer Zwangsarbeit verurteilt. Aus der Haft schrieb er seinem ehemaligen Geliebten einen langen Brief, der unter dem Titel De Profundis erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Darin schildert er unter anderem seinen Abtransport von London in das Gefängnis von Reading.
An diesem Tag musste ich von 2 bis 2:30 Uhr auf dem mittleren Bahnsteig der Station Clapham Junction stehen. In Sträflingskleidung und mit Handschellen, als Schauspiel für die Umstehenden. Man hatte mich geholt, ohne mir auch nur eine Minute vorher Bescheid zu sagen. Etwas Groteskeres als mich kann man sich nicht vorstellen. Die Leute lachten bei meinem Anblick. Mit jedem neuen Zug, der einlief, wurde die Zahl der Gaffer größer. Sie amüsierten sich maßlos. Da wussten sie noch nicht, wer ich war. Als sie es erfahren hatten, lachten sie noch mehr. Eine halbe Stunde stand ich da im grauen Novemberregen, umringt von einem johlenden Mob.